Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HTG im Dialog, dem Podcast der Hafentechnischen Gesellschaft. Hier werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, sprechen über aktuelle Entwicklungen und kommen ins Gespräch mit Schlüsselfiguren aus unserem Netzwerk. Schön, dass Sie dabei sind. Falls Sie uns noch nicht kennen, die Hafentechnische Gesellschaft, kurz HTG, bringt seit über 100 Jahren Menschen zusammen, die sich mit Hafenbau, Verkehrswasserbau, Küsteningenieurwesen und Offshore-Windenergie beschäftigen. Das gemeinsame Ziel, dass unsere Infrastruktur am Wasser nicht nur funktioniert, sondern auch zukunftsfähig bleibt. Heute haben wir ein Thema, das immer wieder viele Gemüter erhitzt. Fessel oder Fortschritt, Regulierung und Überregulierung. Ingenieure und Planer wissen, ein solides Fundament ist wichtig, aber manchmal hat man schon beim Ausfüllen des Bauantrags das Gefühl, sich selbst einzubetonieren. Immerhin hat Berlin erkannt, dass wir in Deutschland schneller regulieren als bauen. Und so wurde im Mai das Gesetz zum Bürokratieabbau vom Bundestag beschlossen. Ein absolutes Highlight, die Meldepflicht für wohnsitzlose Binnenschiffer wurde ersatzlos gestrichen. Wir fragen uns heute aber für die Praxis, wann schützen uns eigentlich Gesetze, Verordnungen und Normen und wann fesseln sie uns? Ist die Bürokratie der sichere Ankerplatz für unsere Projekte oder die Sandbank, auf der jede gute Idee stecken bleibt? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Mein Name ist Stefan Weder und ich freue mich, zwei ausgewiesene Experten bei mir zu haben. Dr. Ulrich Kanzow, Niederlassungsleitung bei der INROS Lagner SE, einem der führenden Generalplanungsunternehmen in Deutschland. Mehr als 1.100 Mitarbeitende realisieren hier weltweite Architektur- und Ingenieurslösungen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Digitalisierung und Nachhaltigkeit von Planungsprozessen. Herzlich willkommen. Und Dr. Olaf Bergen, Leiter Technik bei der Hamburg Port Authority, kurz HPA, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, kreative und innovative Lösungen für modernes Hafenmanagement zu entwickeln und den Hamburger Hafen auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Ihr Slogan, Hafen neu denken. Wenn das nicht auch ein gutes Motto für heute ist. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Eine ganz kurze Frage vielleicht zum Anfang. Beantworten Sie das einfach mal mit einem Wort. Wie stark würden Sie den Grad der Regulierung im Bauwesen charakterisieren?
Ja, mehr als ein Wort. Also Regulierung ist grundsätzlich notwendig. Aber der Grad, der mittlerweile erreicht wurde, der ist schon sehr komplex.
Sehr komplex. Wunderbar. Und Sie, Herr Bergen?
Von mir gibt es ein Wort, übermäßig.
Übermäßig. Vielleicht kann man das ja mal an den vergangenen Jahrzehnten sich anschauen. Wie stark hat sich das denn dort ausgeweitet? Gibt es da so Wendepunkte vielleicht, in denen die Regulierung stark zugenommen oder abgenommen hat?
Eigentlich ist die Regulierung schleichend angestiegen. Das ist ein Prozess über Jahrzehnte eigentlich gewesen. Und die Ursache ist hierfür, dass das Vergaberecht, dann die Planungs- und Bauprozesse eben stark verrechtlicht worden sind. Und um eine höhere Rechtssicherheit vermeintlich zu erhalten, sind eben immer mehr Regelungen gekommen, die das dann zunehmend erschweren.
Ich sehe das auch so. Wir haben da ein grundsätzliches Problem oder eine grundsätzliche Herausforderung, auch eine typisch deutsche Problematik, wenn ich das mal so sagen darf, eine sehr ausgeprägte Risikoaversität. Man hört ja auch im Ausland häufig diese Formulierung von der German Angst und da ist auch einiges dran. Wir haben insgesamt in unserer Gesellschaft ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsdenken. Wir haben auch eine gewisse Technologie-Skepsis. Wir haben zum Teil auch aus gutem Grund, aber sehr ausgeprägte Umwelt- und Gesundheitsbedenken. Das führt dazu, dass wir insgesamt gesellschaftlich versuchen, Risiken zu vermeiden. Und das führt in logischer Konsequenz schon eigentlich so, wie wir ticken, zu immer mehr Regeln, um Risiken zu vermeiden und darüber hinaus aber auch wirklich zu einer schlechten Fehlerkultur.
Mhm. Dabei kann ich mir vorstellen, dass zu viele Vorschriften auch Bauzeit und Kosten in die Höhe treiben und natürlich auch die Planungsfreiheit deutlich reduzieren. Können Sie da Beispiele nennen, wo Regelungen sinnvolle Projekte ausgebremst haben?
Ja, also schlussendlich am Beginn des Projektes steht ja das Vergaberecht und alleine dort sind so viele Regelungen zu beachten, dass natürlich die Auftraggeber da sehr gefesselt sind und rechtssicher vergeben müssen. Und das macht das sehr aufwendig, zeitintensiv und teuer für den Auftraggeber, aber auch für all die, die dann ein Angebot oder eine Präqualifikationen abgeben wollen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die starre Anwendung von technischen Regelwerken dazu führt, dass man zu teuren und aufwendigen Projekten kommt. Da kann man sicher vieles vereinfachen, wenn man mehr Mut wagt.
Ja, und Sie hatten nach einem konkreten Beispiel gefragt. Da würde ich einfach mal, ich spare mir jetzt den konkreten Namen der Brücke, aber eine Brücke im Hamburger Hafen nennen, die dringend neu gebaut werden musste. Wir hatten dort einen Ersatzbau vorgesehen. Ich gehe mal auf das ein, was Ulrich gerade gesagt hat, Vergabeverfahren. Wir haben den Neubau dieser Brücke ausgeschrieben, haben eine Vergabeentscheidung getroffen und die ist von einem unterlegenen Bieter gerügt worden. Jetzt haben wir dann vor der Vergabekammer in allen Belangen Recht bekommen. Der unterlegene Bieter ist danach aber vor das Oberlandesgericht gezogen, hat Klage eingereicht. Und nach 4 Jahren Klageverfahren, ohne dass wir auch nur in die Nähe eines Urteils gekommen sind, haben wir dann diesen Prozess abgebrochen und die Ausschreibung aufgehoben. Die Brücke ist also bis heute nicht neu gebaut. Es passte einfach nicht sozusagen in unsere Baustellenkoordinierung im Hamburger Hafen. Wir hatten ein Zeitfenster, das haben wir komplett für dieses Vergabe- und anschließende Klageverfahren investiert und sind bei der eigentlich dringend erforderlichen Infrastrukturmaßnahme überhaupt nicht nach vorne gekommen. Und das ist halt auch so ein Thema, was gewichtet man eigentlich höher? Sozusagen den Rechtsschutz, den Bieterschutz für einen Bieter oder die Notwendigkeit, irgendwann auch zu sagen, Vergabekammer hat gesprochen, jetzt geht's los, dann kann man sich danach immer noch über eine mögliche Kompensation unterhalten, wenn man vor Gericht ist. Aber hier ist das, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, wie man auch einfach etwas nicht auf die Kette kriegt, obwohl es dringend erforderlich ist.
Also da wird jetzt ein ganzes Projekt auf die lange Bank geschoben, mindestens mal. Wie sieht es denn aus mit Innovation? Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Baustoffe und Bauverfahren werden ja immer wieder bestimmt erneuert und so. Kann ich mir vorstellen, dass die auch ausgebremst werden mit zu vielen Regularien?
Ja, also Baustoffe und Bauverfahren durchlaufen Prüf- und Genehmigungsprozesse, damit die Qualität und die Sicherheit eben gewährleistet wird. Das ist nachvollziehbar und solche Zulassungen nehmen eben auch viel Zeit in Anspruch. Sie behindern aber nicht grundsätzlich erstmal Innovation, weil am Ende man kann auch in dem Prüfprozess Innovation haben. Eigentlich ist es eher der fehlende Mut abzuweichen von Regelungen und die immer nur starr anzuwenden, weil man dann vermeintlich mehr Sicherheit hat. Das verhindert eigentlich die Innovation. Es gibt noch einen zweiten Punkt bei den Prüf- und Genehmigungsprozessen, das sind die konkret in den Projekten. Und zwar, wenn man sich überlegt, als ich angefangen habe als Ingenieur und dann eine Genehmigungsunterlage erstellt hat, dann waren das 3, 4 Aktenordner voll Unterlagen, die abgegeben worden sind. Mittlerweile für große Projekte hat man 20, 25 Aktenordner für ein und dasselbe Projekt. Und das erfordert eben jemanden, der das erstellt. Das macht Arbeit, aber auch auf der Prüferseite. Und wir sind im Moment in einem Dialogprozess mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Und auf beiden Seiten wird nun gestöhnt, wie sind wir da hingekommen, dass das so aufwendig ist. Und wir sollten doch wieder runterkommen von diesen umfangreichen Unterlagen, weil eben es einfach die Kapazitäten bindet und die Leute eben überfordert und einfach nur lähmt, dass Dinge vorwärts kommen.
Nun kommen Sie ja auch aus einem richtig großen Unternehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es besonders für kleinere Unternehmen dann quasi unmöglich wäre, solche Anforderungen zu erfüllen.
Ja, da muss man vielleicht unterscheiden. Kleinere Unternehmen können gut reagieren auf Änderungen in den fachlichen Bereichen. Das heißt, da sind sie eigentlich agiler sogar als große Unternehmen. Auf der anderen Seite, bei den eher verfahrensrechtlichen Anforderungen, die immer mehr wachsen. Da ist es natürlich für große Unternehmen, die dafür Stabsstellen haben und so weiter, einfacher darauf zu reagieren und die eben wahrzunehmen. Allerdings muss man auch sehen, diese Stabsstellen kosten Geld. Das heißt, auch das treibt dann die Kosten in die Höhe, weil man eben die ganzen Regularien prüfen, nachhalten und nachweisen muss.
Wie machen das denn andere Länder? Wenn wir mal so ein bisschen über den Tellerrand hinweg gucken, wenn wir mal auf Dänemark, Niederlande oder Österreich gucken, gibt es da vielleicht ein Vorbild, an dem man sich orientieren könnte?
Ja, aus meiner Sicht gibt es das sogar sehr klar und sehr deutlich. Also wenn wir zum Beispiel mal nach Dänemark gucken, dort haben wir insgesamt sehr viel kürzere Genehmigungszeiten. Wir haben insgesamt in der gesamten Gesellschaft, aber auch in der Behördenlandschaft digitalisierte Abläufe. Und wir haben auch grundsätzliche, ich sag mal, ein Technikvertrauen, eine Technikoffenheit in der dänischen Gesellschaft. Ich würde das gerne mal so an einem Beispiel festmachen. Hier die Fehmarn-Belt-Querung, die ja auch von beiden Regierungen mit einem Staatsvertrag beschlossen wurde. Da könnte man also vermuten, dass politische Commitment ist bei beiden Ländern da, jetzt müsste es doch ähnlich ablaufen. Läuft aber ganz anders ab. Also auf dänischer Seite hat zunächst eine Umweltverträglichkeitsprüfung stattgefunden, so ähnlich wie es auch in Deutschland vorgeschrieben ist, mit öffentlicher Anhörung. Aber danach gab es eine sehr breit angelegte politische Diskussion. Das dänische Parlament hat sich meines Wissens eine Woche mit dieser Umweltverträglichkeitsprüfung und mit dem Projekt befasst und danach ein Baugesetz beschlossen. Und mit diesem Baugesetz wurde 95% des Projektes geregelt. Von der Projekterlaubnis, Projektfreigabe über die Trassenführung, die Umweltgewinnung, die begleitenden Landgewinnungsmaßnahmen, alles ziemlich vollständig abgefrittet. In dem anschließenden dann doch noch folgenden öffentlichen Verfahren gingen nur 42 Stellungnahmen ein und viele davon waren sogar positiv. Jetzt gucken wir mal auf die deutsche Seite. Es gibt diesen Staatsvertrag, aber danach gibt es die Vorhabenträger. Das war einmal die Fehmarn AS für den Tunnel, aber zum Beispiel auch die Deutsche Bahn für die landseitige Straßenanbindung. Das heißt, dann beantragt jemand dieses Vorhaben als Vorhabensträger, der eben nicht die deutsche Regierung ist, der nicht die demokratische Legitimation hat und der muss ins Planfeststellungsverfahren und in diesem Planfeststellungsverfahren von der eigentlichen Vorhabensbegründung, die ja politisch festgelegt ist, bis hin zu allen Umweltauswirkungen alle Konflikte lösen, als Vorhabensträger und dann natürlich die Planfeststellungsbehörde. Auf deutscher Seite hat das dazu geführt, dass wir insgesamt 16.000 Einwendungen hatten, mal so als Vergleich zu den 42 auf dänischer Seite, die dann natürlich auch die Gerichte bzw. das Oberverwaltungsgericht intensiv beschäftigen und einfach zu unendlich langen Prozessen führen. Heißt, hier wünsche ich mir schon sehr, wenn wir mal über den Tellerrand hinaus gucken, dass für solche sehr wohl politischen Großprojekte auch ein ähnliches Verfahren gefunden wird, wo unsere demokratisch legitimierten Vertreter sagen, wir haben uns mit dem Projekt befasst und hier sticht das Gemeininteresse auch viele Einzelinteressen. Man wird da nicht alle Konflikte beilegen können, aber mit Sicherheit viel mehr, als wenn man die Verantwortung ja doch ein Stück weit zu Vorhabenträgern und Gerichten delegiert. Und das ist die Grundidee, die wir hier verfolgen.
Jetzt haben Sie für diesen einen Fall sehr viele Widerstände schon mal genannt. Was gibt es denn so generell für Haupthemmnisse für die Realisierung großer Bauprojekte?
Ja, dann mache ich mal direkt an der Stelle weiter, sozusagen als Vertreter des öffentlichen Bauherrn. Wenn wir uns in Deutschland die ganz großen Bauvorhaben angucken und die Genehmigungsverfahren, dann sind das einfach die Genehmigungsverfahren selber, ne? Also auch so eine Y-Trasse ist ja bis heute nicht durch die Tür gekommen. Die, wir nennen es Fahrrinnenanpassung im allgemeinen Sprachgebrauch, die Elbvertiefung. Wie lange haben wir gebraucht, um die Konflikte aus dem Wege zu räumen? Das ist schon mal die ganz große Thematik, wo wir 15 Jahre in den Genehmigungsprozessen feststecken, um so ein zugegebenermaßen komplexes Großprojekt ja in den bestehenden rechtlichen Rahmen einzubetten. Andere Themen hatten wir eben auch gerade schon genannt. Die Vergabeverfahren haben auch die Möglichkeit, gerade bei Großprojekten und damit ja finanziell attraktiven Projekten, einen richtig auf die Bretter zu schicken, weil wir dort eben nicht nur ein sehr in sich schon herausforderndes Verfahren haben, sondern auch noch anschließend die Einspruchsmöglichkeiten, die Rügeverfahren oder die gerichtlichen Verfahren. Und man darf auch nicht den normativen Regelungsrahmen unterschätzen. Das hatten wir eben schon mal unter dem Stichwort Innovation am Wickel. Unsere Normen sind nicht nur die gewachsene ingenieurtechnische Expertise, sondern da steckt auch viel Lieferanteninteresse hinter und die Normen widersprechen sich auch in bestimmten Belangen. Die Anwendung der Normen hat dann aber wieder ganz konkrete Haftungskonsequenzen zur Folge. Das erzeugt wieder Unsicherheit und dann auch wieder langsames Handeln.
In diesem Zusammenhang vielleicht nochmal aus der anderen Sicht die Frage, gibt es vielleicht auch einfach falsch angewandte Normen oder Überinterpretationen von Normen, die dann zu Verzögerungen führen? Oder?
Ja, also wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, zum Beispiel das Umweltrecht. Es ist unstrittig, dass in den vergangenen Jahrzehnten sich unsere Umwelt erheblich verbessert hat, einfach dadurch, dass wir das überhaupt berücksichtigt haben. Wenn man jetzt 50 Jahre zurückdenkt, wie da unsere Umwelt aussah und wie heute unsere Umwelt ist, haben wir riesen Fortschritte gemacht. Allerdings muss man eben sehen, dass heutzutage in vielen Projekten eben diese Umweltaspekte immer wieder auftreten. Es werden immer wieder ähnliche Aspekte neu betrachtet und die Erhebungen, die verfallen dann nach gewissen Zeitraum, müssen neu erbracht werden. Und wenn man dann eben in dieses Zeitfenster reinkommt, ja, dann ist man in so einer Endlosschleife, dass man eben immer wieder Dinge aktualisieren muss und dann wieder im Verfahren drin steckt, und das behindert enorm. Zum anderen ist es auch, dass sich natürlich unterschiedliche Interessen gibt. Es gibt dann die Leute, die gerne die Flora bevorzugen wollen oder die Fauna dann im Vordergrund steht und so. Und je nachdem, wo man dann den Schwerpunkt legt, kann das dann auch zu Konflikten zwischen unterschiedlichen Interessensverbänden führen, und das macht das sehr schwierig, solche Projekte dann auch durchzusetzen.
Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz präzisieren. Sie sagten, die Umwelt sieht heute besser aus als vor 10 Jahren. Das erstaunt mich jetzt ganz spontan, weil alle reden vom Klimawandel und so. Vielleicht können Sie da noch mal sagen, was Sie damit genau gemeint.
Vor 10 Jahren haben wir den Klimawandel noch nicht betrachtet bei unseren Projekten. Das muss man ganz klar sehen. Aber am Ende, es sind vor 20, 30 Jahren gar nicht die Umweltaspekte betrachtet worden bei der Ausführung von Bauprojekten. Jetzt werden aber eben die Schutzgebiete entsprechend nachgewiesen, es wird erhoben, welche Tiere finde ich da, welche Pflanzenarten und so weiter. Und all das hat ja einen positiven Aspekt gehabt. Es ist aber teilweise eben so, dass es schon ins andere Extrem jetzt umschlägt, dass es vielleicht manchmal zu viel ist und zu stark behindert, als dass man es etwas standardisiert vielleicht dann auch abhandelt.
Wie ließe sich denn eine Balance finden zwischen Sicherheit und Effizienz? Wo Sie sagen, man muss da den richtigen Mittelweg finden. Wie würde sowas gelingen?
Naja, wir müssen als Gesellschaft unsere Maßstäbe justieren. Also in den letzten Jahrzehnten hatten wir doch tatsächlich die Situation als eine in sich auch wirtschaftlich sehr erfolgreiche Nation, dass wir mit Sicherheit auch zu Recht Schwerpunkte gesetzt haben, wie zum Beispiel im Umweltschutz. Und wir neigen ja alle dazu, die Vergangenheit ein bisschen zu verklären. Aber wenn wir mal zurückdenken an die Themen von Gewässerqualität, was hatten wir für Quecksilberbelastungen in der Elbe, was hatten wir mit dem sauren Regen für Probleme, da hat sich schon ganz viel getan. Die Frage Effizienz von Bauprojekten und kriegen wir sie überhaupt noch hin? Und wenn ja, in welchem zeitlichen Rahmen? Die diskutieren wir ja doch eigentlich erst seit einigen Jahren. Wir haben das als Gesellschaft akzeptiert, Fortschritt einzubremsen zugunsten anderer Schutzgüter, sage ich jetzt mal an der Stelle. Und da braucht es mit Sicherheit eine Neujustierung. Sie hatten eben mal das Thema Normen angesprochen. Schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel unsere Brandschutznormen, die ja dann auch immer wieder die Inbetriebnahme zum Beispiel von großen Flughäfen maßgeblich verzögern. Jede Norm für sich ist total sinnvoll. Sei es das die Sprinkleranlagen, die Entrauchungsanlagen, die Fluchtwege. Das eigentliche Ziel ist doch aber, ein sicheres Bauwerk hinzukriegen. Und indem ich alle Normen erfülle, dieses Aufeinanderstapeln von Normen, führt nicht zwangsläufig dazu, dass ich mit dem Einhalten jeder Norm noch die Sicherheit vergrößere. Da müssen wir auch mal abschichten und sagen, was ist denn das Ziel? Das ist doch nicht die sklavische Einhaltung jeder Norm, sondern das Ziel ist, ein sicheres Bauwerk zu betreiben für die vielen Passagiere und Beschäftigten, die da sind. Und da brauchen wir einen Perspektivwechsel. Also an der Stelle müssen wir einfach abschichten und von diesem zum Teil auch ziemlich stumpfen Normen befolgen, auch vor dem Hintergrund von Haftungsfragen, zu einem abgewogen, auch zu einer neuen Zielorientierung hin. Und wir müssen wieder schneller werden und effizienter in Deutschland.
Ja, also da ergänzend, Olaf Bergen hat es vorhin ja schon mal gesagt, wir müssen einfach etwas mehr wagen, ja, und bewusst Risiken eingehen und nicht immer nur sklavisch eben Regelungen befolgen. Dann werden wir wieder dazu kommen, dass wir schneller und preiswerter planen und bauen.
Wenn Sie das so sagen, das klingt total plausibel, aber welche rechtlichen und organisatorischen Schritte wären denn nötig, um solche Verfahren zu vereinfachen?
Naja, ein paar Schritte gehen wir ja schon. Also wenn ich eben das Beispiel genannt hatte mit unseren Vergabeverfahren, jetzt seit dem 1. Juli, also wirklich seit einer Woche frisch auf den Tisch, haben wir das sogenannte Vergabebeschleunigungsgesetz. Das hat das von mir eben beschriebene Problem des Rechtsschutzes in der Form behoben, dass wir tatsächlich im Anschluss an ein erfolgreiches Vergabekammerverfahren den Bauauftrag vergeben können. So, und auch an anderen Stellen haben wir gerade hier in Hamburg Modellansätze, wo wir reagieren auf die Hemmnisse, die wir bisher hatten. Ein großes Thema spielt mit Sicherheit ganz konkret das Thema Digitalisierung. Das ist ja in aller Munde, hat auch ein großes Potenzial, dass wir schneller werden. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht schlechte Prozesse digitalisiert, um die schlechten Prozesse sozusagen noch mehr in Stein zu meißeln, sondern dass man die Prozesse auch kritisch hinterfragt. Auch das findet in Hamburg zum Beispiel bei Genehmigungsverfahren statt, dass wir das Zusammenspiel der Behörden, der Träger öffentlicher Belange so aufeinander abstimmen, dass wir verbindliche Aussagen kriegen, dass wir früher Rückmeldungen kriegen zu der Vollständigkeit oder eben Nichtvollständigkeit von Unterlagen, dass man nicht einfach nur die Aussage kriegt, sorry, so nicht genehmigungsfähig, sondern auch den konkreten Hinweis, es fehlt an der und der Stelle. Und wenn man dann diese Prozesse mal hinterfragt, so ein bisschen zusammenführt, auch die klare gemeinsame Zielsetzung verabredet. Jetzt sind wir wieder auch bei dem politischen Commitment. Wir brauchen dieses Projekt und dann werden alle Behörden dazu verpflichtet, produktiv zuzuarbeiten und trotzdem den Kern der Regularien einzuhalten. Das ist zielführend.
Ja, vergleicht man das jetzt mal zum Beispiel mit China. Wenn man guckt, wie in China in den letzten 30 Jahren Riesenprojekte umgesetzt worden sind, können wir zum Schluss kommen, wie unfähig wir hier in Deutschland sind, dass wir das nicht schaffen. Ja? Aber das sind dort einfach ganz andere Voraussetzungen, weil da eben einfach das Gemeininteresse deutlich über das Individualinteresse gestellt wird. Das ist sicher nicht erstrebenswert, dass man jetzt chinesische Verhältnisse hier in Deutschland hat, aber vielleicht müssen wir etwas abrücken von dem extrem hohen Stellenwert, den bei uns Einzelinteressen haben und da eben das Gemeinwohl doch dann bei entscheidenden Projekten stärker eben zu wichten und nicht immer erst dann, wenn man vor Gericht steht. Also das heißt, früher im Prinzip Berücksichtigung findet.
Und wie genau ließe sich dann so dieses Zusammenspiel von Verwaltung, Planern, Bauunternehmen und ja auch der Öffentlichkeit vielleicht verbessern?
Naja, die Frage trägt eigentlich die Antwort schon in sich, nämlich Zusammenspiel. Wir haben das ja bisher in Deutschland eigentlich, wir nennen das im Projektmanagement wasserfallartig, also einen Schritt nach dem anderen gedacht. Ich nehme mal zum Beispiel das Thema Planen und Bauen. Das war ein nicht nur ungeschriebenes, sondern sehr geschriebenes Gesetz in Deutschland, dass wir gesagt haben, trennen von Planen und Bauen. Das führt dazu, dass erstmal der Planer die Lösung ausarbeitet. Jetzt spitze ich ein bisschen zu. Mit dem Ergebnis der Planung gehen wir in eine Genehmigung. So, das muss natürlich auch vorher schon abgestimmt sein. Die Planung muss mit den genehmigenden Behörden so schon abgestimmt sein, dass man sauber durch die Genehmigung kommt. Wenn ich dann im Vergabeverfahren bin und die Baufirmen sollen auf diese planerische Lösung bieten und haben nur wenige Monate Zeit, sich damit zu befassen, mit ihrem eigenen Know-how, mit der eigenen Kreativität, aber auch das Erkennen von Risiken, dieses Trennen von Planen und Bauen, ist zumindest für komplexe Projekte auch verkehrt. Wir müssen also Zusammenspiel, das war Ihre Frage, die Baufirmen auch schon frühzeitig mit dazu holen. So, und dann habe ich die Parteien schon ziemlich gut beisammen. Planer, Baufirma, Genehmigungsbehörde in digitalisierten Prozessen und habe auch super Werkzeuge, um die Öffentlichkeit vernünftig zu informieren, einzubinden und das Thema, in welchem Umfang, also öffentliche Diskussion ist zwingend erforderlich, aber wer hat eigentlich wie weitreichende Einspruchsrechte, das hatten wir am Anfang schon, da muss man aus meiner Sicht schon nochmal an den rechtlichen Rahmen auch rangehen. Aber dann habe ich ein echtes Zusammenspiel und nicht jeder macht für sich, einer nach dem anderen sein Ding und wir wundern uns, dass es lange dauert.
Ja, unabhängig von dem Vertragsmodell, was man wählt, ist es eben verrückt, dass es heute in der Tat immer noch Projekte gibt, bei denen zu Beginn das Planungsziel und der Terminplan nicht abgestimmt sind. Das heißt, dass die beiden Partner, also Verwaltung und Planungsbüro, eigentlich nicht wirklich in eine Richtung ziehen, sondern jeder so vor sich hin arbeitet. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Ja, das heißt also, da gibt es auch Optimierung, die einfach zwischen den Partnern stattfinden kann.
Es gibt ja hier in Hamburg diese Initiative Einfach Hamburg. Ist das so ein Weg, ein Modell, das so in die richtige Richtung weist? Kann man das so sagen?
Unbedingt. Das Thema hatten wir ja gerade. Das ist sozusagen, um auf Behördenseite das Zusammenspiel der Behörden zielgerichteter zu machen und nicht, dass das in den falschen Hals kommt. Es gibt ja auch Punkte, die sollte man besser nicht genehmigen. Mir geht bei zielgerichtet darum, dass wir effiziente Prozesse haben, dass wir effizient zu einem Ja oder effizient zu einem Nein kommen. Das kann ja auch mal passieren. So einfach Hamburg ist genau ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich hatte es eben schon genannt, das Vergabebeschleunigungsgesetz nehme, dann ist das auch ein prima Beispiel für diese Neujustierung. Ist eigentlich Bieterschutz, geht das hier über alles? Oder brauche ich nicht ein ausgewogenes Miteinander von Bieterschutz? Und ein schönes Beispiel auch hier in Hamburg ist der Hamburg-Standard für Neubauten, wo ja auch entsprechende Fachleute privat wie öffentlich sich Gedanken gemacht haben, an welchen Stellen das einfache Anwenden von Normen als Stand der Technik eben nicht zum Ziel führt, sondern wie viel man einsparen kann und wie viel schneller man werden kann, wenn man Normen kritisch hinterfragt und dann auch ich sag mal, diese Ansprüche reduziert. Bezeichnend dabei ist zum Beispiel auch, das hätte man ja auch so machen können. Ja, eigentlich, wenn sich alle Beteiligten einig sind, wir weichen jetzt mal von der Norm nach unten ab, dann müssen sich aber Planer, Bauherr und Baufirma einig sein, um sich nachher nicht wieder über Haftungsfragen zu streiten. Also das würde ja eigentlich funktionieren, wenn man alle beisammen hat. Aber das zeigt hier der Hamburg-Standard, dass es schon hilft, wenn man sich auch nochmal behördlich dann Gedanken darüber macht und diesen neuen reduzierten Standard verankert. Und sowas kann man natürlich ausrollen, also auch deutschlandweit, auch auf unterschiedliche Anwendungsfälle.
Da wären wir also beim Stichwort Smart Regulation. Wie könnte der denn so im Bauwesen konkret aussehen?
Ja, ich glaube, die wesentlichen Elemente haben wir gerade genannt bei Smart Regulation. Das sind genau, ich versuche es jetzt nochmal den ganz großen Bogen zu spannen. Wir müssen einmal gucken, dass wir alle Beteiligten rechtzeitig einbinden, effizient einbinden, parallel informieren und das Know-how zusammenführen. Das alleine beinhaltet schon ganz viele regulatorische Fragen. Wie setzen wir Genehmigungsverfahren auf, Vergabeverfahren auf? Das Thema Vergabebeschleunigungsgesetz ist genau die Frage, wo kann man eigentlich bei Beibehaltung eines angemessenen Rechtsschutzes für die Bieter, und den sollen sie bitte weiterhin haben. Wir beide sitzen hier nicht sozusagen mit der Aussage, jetzt müssen wir unser Umweltrecht über Bord werfen. Wir brauchen Nein. nur eine Justierung sozusagen in der Konsequenz, mit der ich lieber gerichtliche Entscheidungen abwarte oder wann ich sage, nee, das ist im Wesentlichen angemessen und andere Themen werden auch später entschieden. Was gehört für mich alles zu so einer Smart Regulation dazu? Und der große Wurf, wenn wir an große Bauprojekte, Großprojekte auch mit einer nationalen und internationalen Kraft denken, ist dieses Thema Legitimation durch die gewählten Parlamente. Denn wenn wir hier in Hamburg ein Planfeststellungsverfahren für eine Fahrrinnenanpassung beantragen, dann beantrage ich das nicht aus Eigeninteresse sozusagen einer Hafenverwaltung oder einer Wasserstraßenverwaltung, sondern weil wir den politischen Auftrag dafür haben, hier für eine Zukunftsfähigkeit zu sorgen. Und das sollte sich auch in geeigneter Form niederschlagen.
Ja, vielleicht nochmal, weil nicht jedem der Begriff vielleicht Smart Regulation klar ist. Also es geht da um eine höhere Eigenverantwortung, die Kaskadenfolge, einen optimalen Mix aus Geboten und Anreizen sowie die Einbeziehung aller Akteure. Und das hatte Olaf Bergen eben schon mal gesagt. Und bei dieser Einbeziehung aller Akteure ist aber teilweise dann eben eine fehlende Verbindlichkeit. Ja, das heißt, Aussagen, die man am Anfang bekommt, die sind nicht verbindlich. Die können später dann vor Gericht eben widerrufen werden. Und da ist eben ein ganz wesentlicher Punkt, dass man da eben mehr Verbindlichkeit schafft, auch in diesen frühen Phasen.
Ja, jetzt sagen Sie gerade diese ganz vielen Akteure, die wir da in so einem Projekt haben, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, irgendeiner muss es ja mal anstoßen, dass das vereinfacht wird. Wer gibt denn da diesen Impuls für diese Vereinfachung? Ist es da die Politik, die Verwaltung, Wirtschaft oder Verbände?
Da gibt es ganz viele Impulse. Also wir bemühen uns durchaus sehr erfolgreich bei der HPA zum Beispiel sogenannte alternative Vertragsmodelle einzusetzen. Das sind häufig, man nennt das Early Contractor Modelle, wo man die Baufirmen eben auch in den frühen Planungsphasen mit einbindet, um nachher einfach schneller umsetzen zu können, weniger Risiken in der Ausführung zu haben. Also man kann auch, das möchte ich damit rüberbringen, sozusagen bilateral viel machen. Ich kann als Bauherr, Vorhabensträger im Zusammenspiel mit Planer und Baufirma viel verbessern. Ich kann im Zusammenspiel mit der Genehmigungsbehörde viel verbessern. Da greift das, was Ulrich Kanzow gerade sagt. Ich brauche natürlich die Verbindlichkeit der Vorabstimmung, dass die sich nachher aber auch verlässlich in den Stellungnahmen widerspiegeln. Wenn ich das ganz große Rad drehen will, dann geht es natürlich über die Politik. Die Politik hat den großen Hebel in der Hand, um Genehmigungsverfahren zum Beispiel anders zu gestalten oder den regulatorischen Rahmen anders zu gestalten.
Ja, am Ende hat die Wirtschaft, also die Büros, die Baufirmen und so weiter, die Möglichkeit, über ihre Verbände eben ihre Interessen oder die Fakten, die eben auftreten, auch der Politik mitzuteilen. Ja, das ist ein ganz wesentliches Element, damit sich eben Dinge ändern, weil wenn sich die Regelungen nicht ändern, dann können wir unten zwar uns gut verstehen, aber wir müssen die Regelungen ja trotzdem beachten.
Und trotzdem, da hake ich mal ein, wenn du sagst, wir da unten, jetzt möchte ich nochmal zum Eingang zurück, das ist auch eine Mindset-Frage. man kann heute schon viel machen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir komplett gefesselt sind durch Regularien, sondern wir haben auch Freiräume. Die müssen wir aber auch nutzen. Also natürlich wünschen wir uns, dass uns mehr Spielraum gegeben wird. Aber im ersten Schritt kann man ja auch mal den vorhandenen Spielraum nutzen. Es gibt ja sehr wohl die Möglichkeit, zum Beispiel solche alternativen Vertragsmodelle, Mehrparteienverträge einzusetzen. Das ist aber lange nicht gemacht worden, weil damit natürlich auch ein Risiko verbunden ist. Und solange wir gesellschaftlich immer sozusagen primär auf der Suche nach dem Schuldigen sind, traut sich natürlich kaum jemand nach vorne, einfach auch mal was zu machen und selber in die Verantwortung zu gehen. Also da kann man auch bei sich selber beginnen.
Also ist ja absolut richtig. Und der Leidensdruck, der ist mittlerweile so groß geworden auf allen Seiten, dass es eben doch relativ viele Initiativen gibt, wo sich eben Verwaltung und Planer oder Baufirmen eben in gewissen Gesprächskreisen treffen, um einfach zu vereinbaren, wie man besser miteinander umgeht. Weil es verschleißt ja auch die Leute, wenn die in solchen Verfahren sind, wo dann alles angekrittelt wird und man da immer die Schwierigkeit hat, eigentlich die Dinge durchzusetzen. Das ermüdet eben auch die Leute. Und deshalb ist der Druck so groß geworden. Da gibt es eben die Initiativen wie zum Beispiel den Charterprozess bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, wo eben solche Sachen aufgegriffen worden sind.
Ich kann mir vorstellen, dass bei der HTG selber da einige Impulse gesetzt werden können oder mindestens diskutiert werden.
Unbedingt. Das ist natürlich Verbände, Vereine, die müssen diese Anregungen auch aufnehmen. Erstmal, was heißt die Anregungen aufnehmen? Das muss auch dort diskutiert werden, auf der Fachebene Lösungsansätze entwickelt werden und die kommuniziert werden. Denn die Gesamtlösung, also wenn ich sage, den größten Hebel hat die Politik in der Hand, die ist natürlich auch vielen Einflüssen ausgesetzt. Und da muss man sozusagen auch von allen Ebenen aus zu einer möglichst sachlichen, zielorientierten Debatte beitragen. Und da sehen wir natürlich auch gerade die HTG in der Verantwortung. Und deshalb engagieren wir uns.
Ja, wir beide vertreten ja den Fachausschuss Consulting von der HTG. Und genau in diesem Gremium sind eben Auftraggeber, Auftragnehmer und auch Universitäten vertreten. Und da ist ein Austausch da, sehr offen. Und da werden eben die Probleme diskutiert. Und dann gibt es eben einen Fachtag. Und an dem wird dann eben die Öffentlichkeit darüber informiert, was so die Meinung eben da ist.
Wunderbar, also dann haben wir hier schon auf jeden Fall einen Schulterschluss mit der HTG. Vielleicht nochmal andersrum gedacht, könnte es auch sein, dass Reformen nach kurzer Zeit wieder neue Bürokratie erzeugen?
Ja, selbstverständlich. Also ich hatte ja eingangs ausgeführt, dass das auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage ist. Und so wie wir ticken, Stichwort Absicherung, Fehlervermeidung, auch schlechte Fehlerkultur, ist die Gefahr natürlich gegeben, dass nach einer Reform, die wir ja aber auch erstmal hinkriegen müssen, dann wir sofort wieder in alte Verhaltensmuster fallen. Also da wünsche ich mir schon sehr ausgeprägt, dass man auch Mechanismen schafft, die dem entgegenwirken. Da, auch dafür gibt es Beispiele, wie man vorgehen kann, dass man sagt, für jede Regelung, die neu eingeführt wird, wird man mindestens eine Regelung wieder gestrichen. Man kann auch Vorgaben machen, bis zu welchem Detaillierungsgrad Regelungen überhaupt nur greifen dürfen. Denn das ist ja eins der Kernprobleme. Mehr Detaillierungsgrad führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern nachher einfach, dass es immer schwieriger wird, Lösungen zu finden. Und nachher widersprechen sich Detailregeln eh. Also da muss man einen Werkzeugkasten für schaffen, denn dass so eine Grundmentalität sich einfach mal so ändern lässt, da bin ich zumindest sehr skeptisch. Also ist der Reformdruck nur groß genug? Traue ich uns Reformen zu? Sowohl in diesem Bereich wie auch in anderen Bereichen, die gerade politisch diskutiert werden, aber danach nicht einfach wieder in die gleichen Muster zu verfallen, das ist eine Herausforderung.
Also ganz unumwunden, ja, ohne eine Bremse wird es sich wieder zum Schlechteren, zu mehr Bürokratie wenden, weil es einfach so ist, die Regelungen werden ja nicht geschaffen mit bösem Vorsatz, sondern es ist ja immer eine gute Absicht dahinter. Aber man regelt dann halt immer mehr, bis es dann so unübersichtlich wird, so wenig handhabbar, dass es eben alles erstickt.
Kann es vielleicht auch so daran liegen, dass das Vertrauen fehlt, auch so in die technische Kompetenz und das Verantwortungsbewusstsein der Fachleute?
Ja, das fürchte ich, ist leider auch der Fall. Also wir müssen uns ja keine Illusionen hingeben. Und das hat man vielleicht in Hamburg gerade beim Olympia-Referendum auch gesehen, wo bei mir im Bekanntenkreis häufig die Rückmeldung kam, das würden wir ja eh nicht schaffen. So, und das ist mit Sicherheit auch Ausdruck für die Situation, die wir haben. Wir kommen gerade mit den Großprojekten ja nicht wirklich kompetent in der Öffentlichkeit rüber. Und die feine Unterscheidung, liegt das eigentlich an der technischen Kompetenz oder an den Regularien oder an den Genehmigungsverfahren, ist ja nicht in der Form Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Da bleibt über, man kann es nicht. Von daher Vertrauen in technische Kompetenz. Oder auch grundsätzliche Technik-Skepsis spielt auf alle Fälle eine Rolle. Und wir hatten ja eben schon gesagt, dieses eine gewisse Ermächtigung, also auch einfach mal Freiräume nutzen, auch Vertrauen in sich selber und in den eigenen Handlungsrahmen, da kann man, glaube ich, ganz schnell einiges in Bewegung setzen.
Vielleicht zum Schluss noch einen kleinen Ausblick. Wenn Sie einen einzigen Paragraphen im Bau- und Vergaberecht ändern könnten, welcher wäre das?
Ja, da muss ich sagen, also die Änderung eines einzelnen Paragraphen wird unsere Probleme nicht lösen. Also das halte ich doch für etwas sehr ambitioniert. Da ist, glaube ich, eine grundsätzliche Änderung, wie wir es vorhin angesprochen haben, des Mindsets notwendig, damit man eben wirklich eine Änderung bewirkt.
Ich verstehe auch den Wunsch nach einer einfachen Lösung, nach dem einen Knopf. Aber genau wie Ulrich ganz so das sagt, das ist es nicht. Das ist schon eine ziemliche Klaviatur, die wir da vor uns
haben. Ja, verstehe. Dann ist auch vielleicht meine nächste Frage ideal. Wie sieht ein ideales, reguliertes Bauwesen überhaupt in Ihren Augen aus? Wie würde es aussehen?
Das muss ein regulatorischer Rahmen sein. Wir müssen aus diesem unendlich detaillierten Korsett raus. Wir müssen uns hinterfragen, was waren eigentlich oder was sind die Ziele, die wir mit der Regulatorik verfolgen. Und das darf nicht das ausdeklinierte Millimeterpapier für jeden 150. Einzelfall sein, sondern ein Handlungsrahmen, in dem man sich auch bewegen kann. Von daher einmal hinterfragen, was sind eigentlich wirklich die Muss-Regeln? Und was sind die Regeln, die eigentlich Kann-Regeln sein sollten? Da wird zwar zum Teil unterschieden, aber ich gehe mal mit der These nach vorne, ein Großteil unserer aktuellen Regulatorik sollte Kann-Regulatorik sein und nicht Muss-Regulatorik.
Ja, also am Ende, es ist so, Denken und Kreativität müssen weiterhin möglich sein und nicht erstickt werden.
Gibt es denn Signale oder Reformprojekte, die Ihnen derzeit Hoffnung machen?
Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass es da verschiedene Dialogforen gibt, wo eben Verwaltung und Planer oder auch Baufirmen miteinander sprechen. Und selber bin ich in diesem Charta-Prozess der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Und das sehe ich sehr positiv, dass da eben wirklich eine Dialogebene gefunden wurde, um wirklich auf der Ebene, auf der man sich bewegt, schon mal eben Vereinfachungen zu schaffen und Anstöße zu geben, was man dann eben auch später noch groß ändern kann, aber erstmal im Kleinen wirklich selber eben schon mal den Rahmen auszuloten.
Dem schließe ich mich an. Die Hoffnung ist da und ich glaube auch eine begründete Hoffnung. Wir hatten eben mal das Thema saurer Regen und wie war es eigentlich früher? Ich glaube, das Thema Entbürokratisierung ist etwa genauso alt und da sind auch ganz viele Regierungen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, auch ziemlich krachend gescheitert. So, von daher ist das, glaube ich, ein Thema, da könnte man eigentlich eine gewisse Skepsis oder einen Pessimismus mitbringen. Aber ich glaube, der Leidensdruck, den wir mittlerweile haben, der ist groß genug, dass wir da in Bewegung kommen. Und wenn ich allein die Schlagworte nehme, die wir hier jetzt eben auch besprochen haben, von Vergabebeschleunigungsgesetz über TÖP-Beteiligung einfach Hamburg bis hin zu Baustandards Hamburg Standard, dann wird nicht nur diskutiert, sondern es wird auch schon gemacht. Und das sind alles Schritte, die in die richtige Richtung gehen. Da müssen noch einige mehr kommen, aber vor dem Hintergrund bin ich da auch sehr zuversichtlich.
Fantastisch. Vielleicht, wenn Sie uns zum Abschluss noch in einem Satz sagen könnten, was wir tun müssten, um schneller, günstiger und effektiv zu bauen, wie würde dieser eine Satz lauten?
Mein Satz wäre, beschränken wir uns auf das Notwendige und versuchen nicht alles zu regeln.
Dem schließe ich mich an. Wir brauchen einen Handlungsrahmen, der uns Freiräume lässt und die müssen wir verantwortlich nutzen.
Vielen Dank an Dr. Ulrich Kanzow und Dr. Olaf Bergen. Das war unser Deep Dive ins Regelwerk. Was nehme ich mit? Auch im Hafen- und Wasserbau brauchen wir nun mal solide Leitplanken, aber eben kein Labyrinth, in dem man die Kaimauer vor lauter Paragraphen nicht mehr erkennt. Und wir brauchen vielleicht auch ein neues Mindset. Wir müssen das Ziel im Auge haben, statt auf einem langen Weg alle Risiken zu vermeiden. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne in die Kommentare. Folgen Sie uns auf unseren Kanälen YouTube und Spotify. Und vor allem abonnieren Sie natürlich unseren Newsletter. In der nächsten Podcast-Folge haben wir wieder ein spannendes Thema. Da diskutieren wir mit Jeanette Ebers-Ernst vom Ingenieurbüro GRBV und Markus Schäfer von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes über die Frage, bauen für den Wandel oder für die Ewigkeit? Wie lange sollen unsere Bauwerke halten? Bis dahin, bleiben Sie neugierig und uns verbunden. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.